einen heiklen Fragenkomplex hineinbegeben, hineinführen lassen durch das Wort Gottes und durch den Geist, der uns gegeben ist, durch den Geist, der das Wort Gottes in gewaltiger Weise hat werden lassen. Wir lesen siebenfältig geläutert, im Schmelztiegel vom Himmel auf die Erde fallend, vollkommen und genau wie nur eine mathematische Formel und eine Rechnung eben alles genau erfassen und darstellen kann. Und das Thema heißt: Wie kam das Böse in die Welt? In die Schöpfung. Ausgangspunkt. Wollen die Bibelstellen aufschlagen, womöglich? Als letztes Geschöpf der Zeit nach hat Gott den Menschen geschaffen. Und dann stellt er fest, Vers 31, und es ward also, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Also so wie die Schöpfung aus Gottes Schöpferhand hervorgegangen ist, war Böses noch gar nicht vorhanden. Ist auch nicht möglich. Erste Feststellung. Und siehe, es war sehr gut. Und es ward Abend, und es ward Morgen, der sechste Tag. Dann kommt der siebte Tag, an dem Gott ruhte. Und lesen wir noch. So wurden vollendet die Himmel, im Hebräischen ist Himmel immer in der Mehrzahl. Wir lesen im Hebräischen von den Himmeln und dann noch weiter in einem Gebet Salomos, du, den die Himmel noch aller Himmel Himmel zu fassen vermögen. Das ist also ichste Potenz von Himmeln. Du solltest jetzt in einem Hause wohnen, in einem Tempel, den ich gebaut habe. Richtige Feststellung. Aber so. Und so wurden vollendet die Himmel und die Erde und all ihr Heer, die ganze Bewohnerschaft. Und nur den Menschen hat er die Erde als Wohnsitz zugeteilt. Und das ganze Weltall ist gefüllt mit Geistwesen, genannt Engel oder Cherubim, Seraphim, Fürstentümer, Gewalten, Cherubim, und ihre Heere und all ihr Heer. Und Gott hatte am siebten Tage sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tage von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an demselben ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Also aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen, war noch alles sehr gut. Aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen, und jetzt nehmen wir die kürzeste Fassung vom ganzen Ratschluss und Heilsplan Gottes, und den finden wir in Römer 11. Im letzten Vers, Römer 11, im letzten Vers. Nein, ja doch, ja, letzter Vers. Und von diesem nur kurzen letzten Vers 36 genügt schon die erste Hälfte. Nämlich, ich lese zuerst nach Elberfelder, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge geschaffen. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun steht im griechischen Text ganz typisch, nicht nur denn von ihm und nachher und durch und dann zuletzt für ihn. Das ist nicht falsch, aber nicht treffend. Das geht viel weiter in der Bedeutung, nämlich denn aus ihm heraus und durch ihn getragen ist gemeint und in ihn hinein zurück ist alles geschaffen, was geschaffen worden ist. Bestimmt, bitte?
Seit habe ich das Wort aus und nachher in wieder zurück.
Ja, ja, ja. Und zwar aus ihm heraus und dann am Schluss in ihn hinein, ne, wieder. Ja. In dem Augenblick, wo wir das zur Kenntnis nehmen, haben wir eigentlich schon die erste Generalantwort, nicht? Wie kam Böses in diese Schöpfung Gottes hinein? Wie ist die Entstehung des Bösen überhaupt denkbar und möglich geworden? Jetzt haben wir drei verschiedene Zustände. Zuerst war alles in Gott. Ne? Und dann schafft er eine Schöpfung und stellt diese Schöpfung aus sich heraus in sich selbst. So. Ja, und durch ihn, ne? So, alles. Und dann Schlussbestimmung Gottes, dass dies alles, was er eines Tages aus sich herausgestellt hat, wieder in sich zurücknehmen wird. Aber bei dieser gewaltigen Operation oder eine solche gewaltige Operation, die Gott da unternimmt, ja, hat er natürlich das ganze unheimliche Geschehen nun außerhalb Gott, was dann unmöglich wurde. Ne? Ja, jetzt merken wir, nicht als alles noch in Gott war, war Böses möglich. Ne? Und wenn alles in Gott zurückgekehrt sein wird, ist Böses wieder nicht mehr möglich. Ne? Also wann erst ist es möglich? Als eine Schöpfung aus Gott herausgestellt war, in sich selbst dastand. Ne? So. Und Gott wollte ja keine Marionetten, nicht? Die nur machen können, was er will, sondern Geschöpfe, die auch wollen können, was sie wollen. So. Und dann wusste er, das Risiko, das ich mit dieser, meinem Willen verbinde, besteht darin, dass die nicht nur einmal etwas wollen, was sie wollen, was mir gar nicht gefallen könnte, nicht? Sondern auch noch tun. Wenn ich denen einen Willen geben, der Entscheidungsmöglichkeit außerhalb von mir, nicht? Und die wollen einmal etwas, was sie für besser finden und für richtig oder weiß was finden, eben Böses oder wieder das, Dinge, die dem Schöpfer nicht gefallen, dann, und den Beweis muss Gott dann auch bringen, wenn er nicht Marionetten wollte, sondern selbstständige Geschöpfe mit eigener Entscheidungsfähigkeit, Entschlussfähigkeit, dass er dann denen auch mindestens teilweise und manchmal in gewaltiger Weise das, was die jetzt wollen, ne, auch wenn er kein Wohlgefallen daran hat, sondern es böse ist, denen einmal die Genehmigung geben, dass sie das, was sie wollen, auch ausführen können. Ne? So. Also, wir haben hier vor uns einen Beweis der Tatsache, dass das Wort Gottes in kürzester Form und dann noch in Niedrigkeitsform, nämlich in dem Gott, der unendliche Allmächtige, sich nicht in einer Sprache offenbart uns gegenüber, wie er sich gewohnt ist, nicht mit seinem Sohn sich zu unterhalten, nicht, sondern sich herablässt und in einer irdisch-menschlichen Sprache sich mitzuteilen. Eine solche Kurzfassung, schriftlich, in mathematischer Präzision, zur Darstellung bringen kann, wo der ganze Heilsplan sozusagen in einem Atemzug mit drei kurzen Strichen ein für allemal festgelegt ist. Denn aus ihm heraus, durch ihn, gemeint ist getragen, er trägt das All auch in diesem schrecklichen Zustand, und in ihn hinein ist alles geschaffen. So. Dann zurück. Es kommen weitere Grundsätze im Wort Gottes. Da lesen wir in Jesaja 45, Vers 7, ein eigenartiges Wort. Jesaja 45, Vers 7. Ich bin Jehova oder Jahwe, das ist der hebräische Name für einer der Gottesnamen. Ich bin Jehova und sonst ist keiner. Jetzt, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden mache und das Unglück schaffe. Ich, Jehova, bin es, der dies alles wirkt. So, jetzt stehen wir vor einem heiklen Problem. Dass Gott das Licht bildet, ist uns klar. Aber dass er jetzt die Finsternis schafft und beides wirkt, also Frieden macht und das Unglück schafft, ne? Dann ist unsere nächste Frage von jedermann, von ungläubig, ne? Ja, was können wir dann dafür, ne? Was kann das Geschöpf dann dafür, wenn Gott beides wirkt und beides schafft? Und da ist es wichtig, das ist mir dann wichtig geworden, bei solchen Feststellungen erstens in keiner Weise zu zweifeln oder das verwässern oder abwerten zu wollen, irgendeine solche Feststellung, sondern die Frage, Herr, wie geht das zu, wenn du Finsternis schaffst, Unglück bewirkst? Ne? Wie geht das zu? Im Einzelnen. Ja. Ein Beispiel, das hierher gehört und wieder einen ganz weltweiten Fragenkomplex bildet, nämlich, wenn Paulus kurz feststellt, Gott verstockt, wenn er will, und er begnadet, wenn er will. Ne? Dann kommt unsere konsequente Frage, ja, angenommen, du würdest mich jetzt verstocken, ne? Wer wäre ich? Dann wäre ich einfach verstockt und könnte ja nichts machen und könnte auch nichts dafür. Ne? Ich möchte ja gar nicht verstockt werden. Ne? Jetzt hast du mich einfach verstockt. Ne? Paulus schreibt von Gott aus, oder in Bezug auf Gott, er, Gott, verstockt, wenn er will, und begnadet, wenn er will. So. Und jetzt hier wieder die im Worte Gottes uns direkt als erlaubt oder fast gewünschte Fragestellung, Herr, wie geht das zu, wenn du einen Menschen oder ein Geschöpf verstockst, im Einzelnen. Ne? So. Und da haben wir die prächtige Antwort. Wie geht das zu? Tatsächlich lesen wir, wir wissen, Mose im Nil versteckt als Säugling, von der Tochter des Pharao entdeckt. Sie erbarmt sich des Hebräerknäbleins und zieht ihn auf als Sohn der Tochter des Pharao. Und zwar wurde er am Hof des Pharao groß, bis er 40 Jahre alt war. Und dann kam die Sache, wo er wusste, welche Abstammung er ist, ne? Und sieht, wie seine Leute misshandelt werden, dass er da einen Ägypter erschlägt und dann das Weite sucht und von Gott an den Sinai geführt wird. Und Gott lässt ihn jetzt 40 weitere Jahre lang Schafhirte am Sinai sein. Und zwar weidet er die Herden seines Schwiegervaters Jethro, weil er ja eine der 7 Töchter des Jethro geheiratet hat. Dann. So. Jetzt ist er 80 Jahre alt und jetzt erscheint ihm Gott, gibt ihm den Auftrag, gehe nach Ägypten und führe mein Volk Israel aus diesem Schmelztiegel Ägypten heraus. So. Und jetzt sagt Gott zu Mose, ich werde, habe keine Angst vor dem Pharao, ich werde das Herz des Pharao verstocken, dass er mein Volk nicht ziehen lassen will. Und auf das nimmt dann Paulus auch Bezug, wenn er sagt, er verstockt, wenn er will, und begnadet, wenn er will. Denn wir lesen, es steht geschrieben, ich werde das Herz des Pharao verstocken. So. Und jetzt, das sagt Gott zu Mose, als Mose noch am Sinai war. So. Und er wird, so dass er mein Volk trotz deinen Forderungen, Aufforderungen in meinem Namen, nicht dem Pharao gegenüber, mein Volk nicht ziehen lassen will. So. Jetzt die Frage, wie ging das jetzt im Einzelnen zu? Und zwar so, Mose und Aaron, sein Bruder, erscheinen zum ersten Mal vor dem Pharao und sagen, so spricht Jehovah, unser Gott. Lass mein Volk ziehen, 3 Tage reisen in die Wüste, dass sie mir dienen, mein Volk. Und jetzt, Pharao, wer ist der Gott? Der Gott der Hebräer? Nein. Und jetzt lesen wir, da verstockte der Pharao sich selbst. Erstens. Was geschieht? Jetzt kommt eine erste Plage. Nicht? Der Pharao schreit Mose und den Aaron um Hilfe, fleht zu eurem Gott, dass er die Plage wegnehme. So geschieht es. Jetzt kommen sie wieder, zum zweiten Mal. Lass mein Volk ziehen. Nicht? Und jetzt heißt es, da verhärtete der Pharao sein Herz. Dann kommt zum dritten, vierten, ich habe es genau gezählt, 5., 6., 7. Mal lesen wir immer entweder, der Pharao verhärtete sich, der Pharao verstockte sein Herz, er verhärtete sein Herz und so weiter. 7 Mal. So. Und erst beim 8. Mal, ne, nachdem der Pharao selber sich und sein Herz verstockt hat, ne, zum 8. Mal heißt es jetzt, da verstockte Jehova das Herz des Pharao. Das heißt praktisch, Pharao, du willst immer noch nicht? Nein. Dein Wille geschehe, ne, sagt Gott. Jetzt haben wir es. Ne? Jetzt lässt Gott das widerspenstige Herz eines Menschen, eines Pharao von Ägypten, nicht? Was geschehen? Dass sein Wille geschieht, nämlich, dass sein Volk, dass er sein Volk, dass Gott das Volk nicht ziehen lassen will. Und in dem Moment erst, nicht, kann der Pharao nicht mehr zurück, wo Gott sagt, du willst immer noch nicht? Nein. Ja. Und jetzt auf diese Weise erst, nicht, verstockte Gott das Herz des Pharao. Ah, hat Gott das Herz des Pharao verstockt? Wie er dem Mose gesagt hat. Jawohl. Ne? Aber erst wann? Ne? Nachdem Gott dem Pharao 7 Mal Gelegenheit gehabt hat, ne, mit Wundern und Zeichen versehen, nicht, dass er wirklich der Gott ist, der diesen Befehl gegeben hat. Nicht? So. Erst nachdem Gott in Langmut auch dem Pharao gegenüber nicht, sich betätigt hat, sagt er immer noch nicht, nein. Ne? Wieder der Satz, Entschluss des Pharao, denn die Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen, lesen wir. Da drin kann ein Mensch machen die Weichenstellung, wie er will. Da mischt sich Gott absolut nicht da hinein, denn nicht nur die Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen, sondern wir lesen des Öfteren, dass Gott ja, oder ganz kurz einmal Römer 8, das ist in dem wunderbaren Zusammenhang, der Geist Gottes erforscht unsere Herzen, um zu wissen, was darin vor sich geht. Nicht? Also bitte, wenn der Geist zuerst erforschen muss, was darin vor sich geht, nicht? Dann ist ja klar, dass es sogar diesem Geist Gottes vorerst eine unbekannte Sache ist, was da drin vor sich geht. Also wirklich Sache des Menschen ist. Ne? Er muss Forschungsarbeit leisten, damit er dahinter kommt, was die da drin alles in der Dunkelkammer entwickeln. Nicht? Also, und so immer, du erforschest mich und kennst mich von ferne. Erforschest meine Gedanken von ferne. Also schon vor Grundlegung der Welt hat Gott das alles erforscht. So. Und dann in Vorkenntnis alles dessen gekommen, was seine Geschöpfe sich da drin einmal alles leisten werden. Und zwar meistens Widergöttliches. So. Also typischer Fall Pharao. Ne? Ich, Mose, ich werde das Herz des Pharao verstocken. Ah, jetzt die Frage, ja, was kann der Pharao dann dafür? Kann er jetzt etwas dafür? Na, siebenmal kann er etwas dafür, nicht nur einmal. Ne? So. Und dass wir da im Neuen Testament auch eine Quittung noch haben. Und
vielleicht hat er vorher schon etwas getan, als er die Juden plagte. Oder als er das Volk Israel
in seinem Herzen vorher war da, ja, das war auch eine Genehmigung Gottes, als er erkannte, durch Forschungsarbeit, ja, das passt dem Pharao gar nicht, dass jetzt da diese Hebräer sich so vermehren in meinem Lande, nicht? Also Knäblein, Neugeborenen umbringen und so, ja, sehr gut, nicht wahr? Ja, also, ja. Und nun, Neues Testament, Römer, 1. Kapitel, 2. Kapitel, die Verse 4 und 5. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut? Aha, konnte der Pharao die auch erleben? Ja. 7 Wunder, zuletzt ja dann 10, nicht, wissen wir, aber mal 7 Wunder hat Gott um des Pharao Willen getan, damit der von Gott deutlich überführt worden war. Nicht? Da gab es für den Pharao keine Entschuldigung mehr, mit was für einem Gott habe ich es überhaupt zu tun, nicht? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich, das dürfen wir hier gerade mal lesen, Pharao, ne? Zur Buße leitet. Ne? Und jetzt, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tage des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und so weiter, noch einmal, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du, jetzt Achtung, dir selbst Zorn auf, bitte. Nicht, dass Gott legt Zorn auf, ohne dass jemand etwas dafür könnte. Ja? Sondern von Seiten Gottes ist immer was? Güte, Langmut und Geduld. Ne? Immer da. Ne? Und erst wenn einer die Güte Gottes und die Langmut und die Geduld Gottes ablehnt, ne? Und seinen Willen trotzdem durchsetzen will, ne? Sagt Gott, einverstanden, dein Wille geschehe. Ne? Ja. Indem Gott jetzt die Willensentschlüsse seiner Geschöpfe zur Durchführung genehmigt, nicht? Ist ihr Herz dann verstockt. Nicht? Also bitte, nicht etwa, dass er den Willen eines Menschen vergewaltigt und sagt, so geschieht es, du hast das so zu machen. Nein, sondern im Gegenteil. Indem Gott nun die bösen Herzensentschlüsse, bleiben wir bei einem Menschen, zur Durchführung genehmigt jetzt, ne? Lässt er ihm ja seinen Willen, ne? Zur Durchführung, ne? Dann weiß aber Gott, jeder, dem ich jetzt seinen bösen Willen zur Durchführung genehmige, ja, da wusste Gott, dass die Betreffenden dann an ihrem eigenen Willen, ja, dann zugrunde gehen werden, in ihrer Eigenwilligkeit. So. Also gerichtsreif werden und zerschlagen und zertrümmert und vernichtet werden. Ja. Und dann ist es so, wenn dann ein Mensch so weit ist, dass sein Geist zerschlagen und sein Herz gebrochen ist, ne, was lesen wir dann? Ne? Ja. Ich wohne in der Höhe, im Heiligtum, spricht der Herr, und bei dem, der zerbrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes ist. Ne? Ja. Dann ist Gott wieder da. Das ist das wunderbar. Ne? Noch einmal, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen, aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tage des Zornes. Also wessen Sache ist das? Vergewaltigt Gott jemand? In keiner, auch nicht in der geringsten Weise, vergewaltigt Gott jemand. Sondern im Gegenteil, er lässt ihren Willen und weiß dann, sie zerbrechen an ihrem eigenen Willen. Und auf diese Weise, jetzt kommt das Wunderbare, bewirkt dann Gott das Wollen zum Guten, nicht? Wenn sie dann vollständig zerschlagen sind, also bankrott geworden sind, oder wie sagt man dem noch, ja, auf Null gekommen sind. Also ein biblischer Ausdruck heißt an einer Stelle oder an einigen, dass die Betreffenden sagen, mit uns ist's aus, mit mir ist's aus. Ja. Und währenddem die Betroffenen sagen, mit uns ist's aus, ne, hat Gott schon etwas Neues mit ihnen angefangen. Ja. Eine neue Schöpfung mit ihnen angefangen. Das war jetzt eine praktische Modellvorführung. Wie geht das zu, wenn wir in Kürze lesen, Gott verstockte das Herz des Pharao? Oder Paulus, grundsätzlich, Gott verstockt, wen er will, bitte. Aber nicht den Betreffenden vergewaltigend, sondern wie er es jetzt für gut findet, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo ein Mensch wider Gott antritt und trotz der Langmut und Geduld und Güte Gottes immer noch nicht will, dann sagt, dann ist es soweit, dass Gott jetzt das Herz des Betreffenden in der Weise verstockt, dass er ihm seinen Willen lässt. Jetzt bei Pharao noch etwas ganz Feines. Als es dann zur Tötung der ganzen Erstgeburt in Ägypten kam, beim zehnten Gerichtsschlag, der Erstgeborene des Pharao umkam und alle Erstgeborenen unter allen Ägyptern und auch bei allen Tieren, nicht? Da war der Schlag so gewaltig gegenüber Pharao, dass er Mose und Aaron wieder rief und ihnen sagte, zieht hin, dienet eurem Gott und, was hinzufügt, ja, und segnet auch mich. Ja, ist das schon ein Hinweis, dass da drin etwas gegangen ist? Ja. Die Schrift sagt nämlich, ohne Zweifel ist der, der segnet, größer als der gesegnet wird. Also wenn der Pharao sagt, zu den Hebräern und segnet auch mich. Ne?
Bitte Kassette wenden.
Also wenn der Pharao sagt, zu den Hebräern und segnet auch mich, ne? Da weiß er, ah, der Gott, Herr Hebräer, scheint doch der einzig Wahrhaftige zu sein und nicht die Götter Ägyptens. Ja. Und jetzt, wir haben Jesaja 45, Vers 7 beachtet und noch ein ähnliches Wort in Jesaja 54, muss man also nur die Zahlen umkehren von 45 auf 54, Vers 16. Jesaja 54, 16, ja. Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst und die Waffe hervorbringt, seinem Handwerk gemäß. Und ich habe den Verderber geschaffen, um zu zerstören. So. Ah, sind wir wieder gleich weit, ne? Wie bei 45. Ich habe den Schmied geschaffen, und den Verderber, um zu zerstören. Jetzt kommt die heikle Frage. Wieder, wie geht das im Einzelnen zu, oder die berechtigte Frage, wie geht das im Einzelnen zu? Und die heikle Frage, ja, was kann dann der Verderber dafür und der Schmied? Ne? Wenn Gott ihn so geschaffen hat. So. Jetzt lese ich so, wie es nicht dasteht und wie etliche meinen, sie dürften so lesen. Der Verderber ist noch schlimmer als der Schmied, nicht? Nach unseren Begriffen. Nämlich, wir dürfen nicht lesen, es steht nicht geschrieben, ich habe den Verderber als Verderber geschaffen. Nicht? So steht nicht geschrieben, nicht? Um es noch deutlicher zu sagen, ich habe den Satan als Satan geschaffen. Nicht? Angenommen, das wäre so. Was wäre die Konsequenz in der Beurteilung? Dann wäre festzustellen, dass keiner seine Sache so tadellos gemacht hat wie Satan. Wenn Satan von Gott als Satan geschaffen wurde, also mit der Bestimmung, dass dieses Geschöpf nicht anders kann, als immer nur darüber zu sinnen und Verderbnis durchzuführen. Nicht? Alles zu verderben, was Gott geschaffen hat. Nicht? Dann hätte Satan seine Sache ausgezeichnet gemacht. Nicht? Getreuer und sachlicher wird von niemand übertroffen in Bezug auf die göttliche Bestimmung. So, wie geht das zu, wenn Gott den Verderber schafft und den Schmied hat, der die Waffe hervorbringt? Wir schlagen auf. Da habe ich noch andere Stellen. Und zwar, jetzt lesen wir 1. Johannes 1, Vers 5. Jesus sagt ja, bei mancher Gelegenheit, wo ihm Worte Gottes vorgehalten werden, steht doch so und so geschrieben, nicht? Sogar der Satan sagte, wie geschrieben steht, nicht?
Er wird seinen Engeln über dir gebieten, dass du deinen Fuß nicht an den Stein stoßt. Du kannst dich also ruhig von der Tempelzinne da herunterschweben lassen. Du wirst von Engeln getragen werden, wie geschrieben steht. Was sagt dann Jesus? Dann sagt er, wiederum steht geschrieben. Nicht? Er sagt nicht, nein, es steht nicht so geschrieben. Das kann man ja nicht sagen. Sondern das war an und für sich richtig. Nur am falschen Ort, zur falschen Zeit, gegenüber der falschen Person angewandt. Nicht? So. An und für sich richtig. Wiederum steht geschrieben. Und das beachten wir jetzt. Wiederum steht geschrieben. 1. Johannes 1, Vers 5. 1. Johannes, das ist der erste Brief des Johannes. 1, Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. So. Das ist doch ganz klare Aussage. Wenn also in Gott gar keine Finsternis ist, sondern alles nur Licht, und dann wohnt er ja noch in einem Lichte. Nicht nur ist in ihm keine Finsternis, sondern nur Licht in ihm, sondern er wohnt noch in einem Licht, wo niemand zukommt, vorerst. Da das so ist, kann dann aus Gott irgendetwas Finsternismäßiges herauskommen. Wenn nichts drin ist, kann dann was rauskommen. Ne? Unmöglich. Ne? Genau, und siehe, es war alles, was Gott geschaffen hat, sehr gut. So. Ah. Und jetzt schnell, bevor wir das Wort noch näher ansehen. Gibt es jetzt, also bald nach der Erschaffung des Menschen, eine Feststellung Gottes, es ist nicht gut. Ja, wann erst macht Gott diese Feststellung? Als seine Schöpfung als sehr gut vollendet war, also jetzt aus Gott herausgestellt war, auf sich selbst gestellt, insofern als Gott Geschöpfe wollte, die selber da Weichen stellen können und wollen, was sie wollen. Jetzt stellt Gott fest, es ist nicht gut, was? Nämlich? Denn der erste, Gott sagt nicht, lasst uns Menschen machen, sondern einfach, lasst uns den Menschen, hebräisch einfach, lasst uns Adam machen, Einzahl. Denn der erste Mensch war männlich-weiblich in einer Gestalt, so. Als Abbild Gottes, so ist in Gott und so ist Gott. Und jetzt, es ist nicht gut, dass Adam allein sei. Ja, warum hat er ihn dann so geschaffen? Nein, als er ihn so geschaffen hat, hat Gott ja sich selber beurteilt, wie? Das war sehr gut. Sehr gut. Ja, warum? Jetzt war der Mensch ja, herausgestellt aus Gott, als Geschöpf, und von Gott schon bestimmt zum Herrscher über alles bisherige Werk seiner Hände und als einziges Geschöpf im Bilde Gottes, nach dem Gleichnis Gottes geschaffen, da Gott selber in sich, in einer Person und Gestalt männlich-weiblich ist, ne, hatte der Mensch die einmalige Ehre, als einziges Geschöpf ein Gleichnis und Bild Gottes zu sein, ne, männlich-weiblich in einer Gestalt zu sein. Ne. Ja, warum findet Gott jetzt eines Tages, es ist nicht gut? Ne? Ja, sehr einfach. Ne? Gott hat auch schon jetzt die Gedanken des Herzens von diesem ersten Geschöpf, das er jetzt geschaffen hat und in sich selbst gestellt hat, ne? So. Ja. Seine Gedanken erforscht und seine Überlegungen, nicht? Die Überlegungen der Gedanken des Herzens, da können wir uns anklagen oder auch entschuldigen, nicht? Ganze Gerichtsverhandlungen kann er da führen, ganz selbstständig darin und so weiter, hat Gott festgestellt, dass als Gott dem Adam als Herrscher über alle übrige Schöpfung die Tierwelt vorgestellt hat und die Ehre gegeben hat, der Name, den Adam jedem einzelnen Tier geben wird, wird sein Name sein. Und die Tierwelt hat Gott immer paarweise Männlein, Weiblein geschaffene. Und Adam, von Gott geschaffen, in überlegener Herrscherfunktion und Fähigkeit, nicht? Auch über die Tierwelt. Ja. Auch der Mensch war geschaffen als Herrscher über die Engel, über die ganze Schöpfung. So. Jetzt über die Tierwelt, nur als Ausschnitt. Ja. Und als nun Adam bei all den Tieren, das war ja das Wunderbare, nicht? Da waren die Tiere noch in vollkommen positiver Weise vor den Augen Adams, und Adam noch als Bild Gottes im ungefallenen Zustand gewaltig. Nicht? Der hat in jedem Tier sofort erkannt den Gedanken Gottes, warum Gott jetzt denn dieses Lebewesen genau so geschaffen hat. Da hat Gott auch eine Gotteseigenschaft, nicht, aus sich herausgestellt, in das Tier projiziert. Nicht? Zum Beispiel, nur ein typisches Beispiel, nicht, weil ja gelehrt wird, wir stammen ursprünglich vom Affen ab, nicht? Nehmen wir mal den Affen. Ja? In Bezug auf den Affen, jetzt negativ geladen, sagen wir, der äfft alles nach, nicht? Typisch negativ geladen. Das heißt also, ein blöder Kerl, nicht? Der will, weil er weiß, ich bin nichts, will er die nachmachen, von denen er meint, der Eindruck hat, das sind jetzt flotte Tippen, nicht wahr? So, der äfft alles nach, so. Genau dasselbe, nur positiv geladen, hat Gott, als er den Affen geschaffen hatte, zur Darstellung gebracht. Genau dieselbe Sache, nur positiv geladen. Es kann ja ein Pol, beides sind Pole, nicht? Nur ist einer negativ geladen und der positiv. Nicht? Also, das Positive heißt, wie Paulus uns empfiehlt, seid meine Nachahmer, nicht Nachäffer. Ne? So wie ich ein Nachahmer Gottes und Jesu Christi bin, ist das positiv. Ne? Das war der Affe hatte die Ehre, nicht, das darzustellen, ein Nachahmer Gottes zu sein. Ne? So. Und durch den Fall des Herrschers über die Tiere Adams, ne, ist die ganze, ihm von Gott und das ganze Herrschaftsgebiet der Schöpfung ist mit in den Fall hineingezogen worden, sodass alles, was jetzt bis jetzt sehr gut war, also positiv geladen, alles noch war, was es war. Der Affe blieb ein Affe, aber jetzt nur noch nachessen. Ne? Negativ, ist alles negativ geladen. Wir finden, Satan wird dargestellt als brüllender Löwe, der herumzieht und sucht, wen er verschlinge. Ne? Christus, positiv, wird dargestellt als ein Löwe aus dem Stamm Juda, nicht? Der jetzt gesiegt hat und herrschen wird. Ne? So. Also nur, das geht durch die ganze Schöpfung, nicht? Unsere ganze gegenwärtige, gefallene Schöpfung ist ja, wie man mit dem kurzen Fremdwort sagt, bipolar, also zwei Pole. Nicht? Und in der ganzen Schöpfung ist der Thron Gottes der einzig positive Pol, und unsere Erde ist leider der einzig, also die zentrale, des negativen Poles, wo die Sünde konzentriert vorhanden ist. Nun zurück zu Johannes 1, Vers 5. Dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Also kann aus ihm heraus nichts Finsternismäßiges, nichts Böses kommen. Kann also erst entstehen, nachdem eine Schöpfung da ist, Geschöpfe da sind, außerhalb von Gott. Und das zweite Wort, das wir beachten, für unter dem Gesichtspunkt wiederum steht geschrieben, 1. Johannes 4, Vers 8. 1. Johannes 4, Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. So. Also nicht nur alles, was Gott geschaffen hat, war sehr gut, sondern wurde alles in der vollkommenen Liebe Gottes geschaffen. die eben nur, die wie Gott selber nur, eben vollkommene Liebe darstellt, besitzt und selber ist. Wiederum steht geschrieben. Und jetzt stellen, beachten wir, ja, noch zurück zu dem Zusammenhang. Als Adam jetzt die Tierwelt, die Fülle der Tiere, Sommer, allen den Namen gegeben hatte, also das heißt, wenn Adam fähig war, jedem einzelnen Tier den Namen zu geben, und Gott zum Voraus sagte, das wird sein Name sein, denn Gott wusste, die Summe aller Tiere, die ich geschaffen habe, jetzt dem Adam vorstelle, die Summe der Darstellung aller Tiere ist bei Adam in überlegener Weise, was das Verständnis für die Tierwelt betrifft, so gewaltig vorhanden, nicht? Dass, also was Gott vom Wurm bis zum Cherub oder vom Wurm bis zum Löwen, wollen wir sagen, nicht? Zur Darstellung gebracht hat, nicht? Muss ja beim Adam alles konzentriert vorhanden gewesen sein, nicht? Dass er fähig war, das zu beurteilen, nicht? Den Charakter des Wesens so zu erfassen, dass er mit einer Schlagzeile, nicht? Mit einem Prägestempel das festhalten konnte. Und dann wissen wir nicht nur in literarischer Weise mit einem Namen, sondern in der Bibel hat jeder Name gleichzeitig eine Zahl, nicht? Also in mathematischer Präzision. So. Und jetzt während dieser Parade der Tiere, Adam, das alles beobachten natürlich und sich freuen, jetzt kommt der Gedanke bei ihm da drin auf, ja. Jetzt guckt er wohin? Auf sich. Sagt, warum bin ich jetzt allein? Das sind schon jetzt immer die zwei da. Ne? Und ich bin allein. Jetzt, wo lag die falsche Weichenstellung? Ne? Er kann ja da drin jetzt überlegen, was er will. Ne? Das ist seine Sache, sagt die Schrift. Wo war die falsche Weichenstellung?
Ich merke auch.
Das war ein noch berechtigter Gedanke, nicht? Also, oder die Frage, warum? Nicht? Warum bin ich anders? Aber jetzt nicht nur Weichenstellung, sondern falsche Haltung, die erste. Ich habe es ja schon gesagt, nicht? Da sah er auf sich, ne? Und verglich sich mit den Tieren, ne? Und wünschte darin auch zu zweit zu sein, nicht? Ja. Und jetzt die erste falsche Haltung. Anstatt sich an den Herrn wenden, der ja gegenwärtig war, Herr, warum bin ich jetzt so? Ne? Dann hat er ihm der Herr gesagt, mein Lieber, du hast ja als einziges Geschöpf die Ehre, genau so dazustehen wie ich, der Schöpfer. So. In dir ist beides in wunderbarster Harmonie in eine Gestalt hineingewoben. So, ne? So. Das wäre die Antwort Gottes gewesen, noch viel wunderbarer, als was ich da sagen kann. Ne? Ja. Dann wäre er nicht nur getröstet gewesen, sondern wunderbar, hat er gesagt, Herr, so wunderbar. Genügt vollständig. Ne? So. Und jetzt war da drin schon vollzogen, und, ja, ich möchte so sein wie diese da. So. Ohne sich an den Herrn zu wenden. Denn für uns gilt ja das einfache Wort, anstatt auf uns zu blicken, wie wir sind, auf ihn schauen. Wegblickend heißt das Wort von allem, ne? Auf ihn, ne? Ja, schauen und sich bei ihm orientieren und nach seinem Wort und sonst nirgends. So. Und das wollen wir auch heute Abend bei dieser heiklen Frage uns nur auf dem Worte Gottes und durch den Herrn selbst orientieren lassen. So. Und jetzt stellt Gott fest, es ist nicht gut. Ja. jetzt wo der Wunsch da drin als Wunsch vollendet war. So. Jakobus sagt da, da war ein erstes, insofern sündliches Begehren vollzogen worden im Herzen Adams, ja, als er sich nicht von Gott löste in der Weise, sondern einfach seinen Gedanken sich überließ in seinen Überlegungen und den Kontakt mit dem Herrn abgeschnitten hatte. Und jetzt sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gefährtin machen. Und woher nimmt er die Gefährtin? Er lässt eine erste tiefe Narkose auf den Menschen schaffen, der männlich-weiblich war, und operiert jetzt, das war ein chirurgischer Eingriff von Format, nicht? Operiert das ganze weibliche, die weibliche Seite aus der einen Gestalt heraus, nicht so, und stellt jetzt das weibliche Wesen dem männlichen gegenüber, nicht? Und Adam, wo wie er die sieht, sah, endlich Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Ja. So. Also, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. So. Und jetzt, anstatt in innigst ineinander verwobener Harmonie, nicht? Und so wird es in der Auferstehung sein, nicht? Da wird nicht mehr geheiratet, ist gar nicht mehr nötig dann, nicht? Ja. Ja, und auch nicht mehr in dieser Weise Kinder gezeugt wie jetzt, nicht? Dass erst nach der Trennung, nach dem Fall alles möglich, wie es heute ist. Und dann heißt es ja, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären, nicht? Das wäre gar nicht nötig gewesen, wenn die Zeugung im Innern, in geheimnisvollen, wunderbaren, geistlicher Weise vollzogen worden oder werden könnte, wie es möglich gewesen wäre. So. Und jetzt ist der Mensch da, Mann und Weib, nebeneinander, nicht mehr männlich-weiblich in einer Gestalt. Und bereits sind sie ja, der Fall kam ja zustande, im Garten Gottes, in dem Paradies. Und in diesem Paradies war nun ja schon wohl der Baum des Lebens, hebräisch ist der Begriff Baum derselbe wie Holz. Wir können ganz so gut lesen, das Holz des Lebens, nicht so lesen wir ein Buch der Offenbarung. Nicht? Ich werde ihm geben vom Holz des Lebens oder vom Baum des Lebens, das ist alles richtig, beides richtig, meint das Gleiche. Der Baum des Lebens, der stellt die Gegenwart Jesu Christi dar. Und der Baum der Erkenntnis, Achtung, jetzt des Guten und Bösen, gerade daneben, nicht? Und die Frucht von diesem Baum war nun todbringend. Was ist das? Wenn der Baum des Lebens Christus darstellt, wen stellt der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen dar? Satan, wieso? Satan wurde geschaffen, das werden wir jetzt dann sehen, als erstes Geschöpf aus der Hand Gottes, und der Mensch war das Letzte. Und zwar als erstes in maximaler Herrlichkeit und Schönheit und Weisheit und wie die Dinge, die wunderbaren Dinge alle heißen mögen. So. Da war er eben noch nicht Satan. Und das werden wir alles sehen. Also Satan wusste, als er noch, die Schrift sagt, ich habe dich geschaffen als Schirmen der Cherub. Und die Cherubim sind im Allerheiligsten aufgestellt. Ich habe dich geschaffen als gesalter, schirmender Cherub. So. Da wusste er sehr gut, was gut war. Sehr gut. Siehe, es war alles sehr gut, was Gott geschaffen hatte. Wusste sehr gut, was gut war. Und das Böse bei ihm kam ähnlich wie bei Adam zustande. In Überlegungen des Herzens, und bei ihm war es so, ich brauche mich nur noch ein wenig selber zu größer, herrlicher zu machen, und dann übertreffe ich den da noch, nämlich Christus. So. Wie da die beiden Bäume nebeneinander sind, da im Garten Gottes. Nicht? So. So war ursprünglich im Allerheiligsten Gottes droben Christus einer der Cherub und er der geschaffene Cherub. Und der wollte noch ein bisschen größer sein als der, durch Überhebung des Herzens sündigtest du und kamst zu Fall. Das ist kurz die Darstellung Gottes. Und jetzt vor lauter Angst vor dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, ne, aßen Adam und Eva auch nicht vom Baum des Lebens. Das kommt dann erst nach dem Sündenfall, wird das offenbar. Denn, das heißt, Satan säte das Gift der Sünde ins Herz, der Versuchung, ins Herz des Menschen. Das muss man schon sagen, ins Herz der Menschen, jetzt waren sie schon Mann und Weib. Und zwar zuerst ins Herz des Weibes, das ist der schwächere Teil. Und zwar in der Weise, dass er es fertig brachte, die Frucht dieses Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. So. Und das hat er durch seine List fertig gebracht. Und zwar mit den Worten, sollte Gott gesagt haben. Das ist da das Fragezeichen. Das Fragezeichen ist das Zeichen der Schlange. Ganz genau. Sollte Gott gesagt haben. So. Und das kommt jetzt, nimmt jetzt die Eva in ihr Herz auf. Ja, ja, er hat es gesagt. An dem Tag werdet ihr die Gegend stellen. Nein, nein, nein. Gott weiß ganz genau, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein wie Gott, nicht ganz raffiniert. Und so weiter. Und so. Und ihr werdet erkennen, ne, was gut und böse ist. Nicht? Dann werdet ihr sein wie Gott. Ja. Also so raffiniert. Der Baum des Lebens, Christus, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, schon Satan repräsentierend. Das heißt, kurz heißt das, bitte, ja, es lohnt sich, sich jetzt meinen Worten zu vertrauen, nicht wahr? Ja. Stellt euch mal das vor. Ja. Das heißt, die Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen zu genießen. Nicht? Also, und zwar war diese Versuchung von Seiten Satans gegenüber dem Menschenpaar auch nur möglich, nachdem, oder solange Adam in einer Gestalt männlich-weiblich war, wagte Satan gar nicht da versuchen, da heranzutreten. Da wusste er, da ist nichts zu machen. Da ist nichts zu machen. Erst jetzt im gespaltenen Zustand. So. Jesus sagt ja so, dies geschieht am grünen Holz, was will am dürren werden. Nicht? Also der Mensch ist Holz, nicht? Des Menschen Sohn, grünes Holz. Der gefallene Mensch, dürres Holz. Nicht? Jetzt wenn dürres Holz noch gespalten wird, kann man Feuer fangen. Ja? Aber natürlich das schwächere Stück zuerst, die Eva. Ja. Ich sage, wenn die Eva ihre Stellung jetzt wieder richtig wahrgenommen hätte, dann hätte sie auf den Versuchungsanlauf Satans sagen müssen, bitte, mein Herr, wende dich an meinen Mann Adam. Ne? So? Das wäre das Richtige gewesen. Ne? Nun, jetzt hören wir die Feststellung Gottes, wie es aussieht im Innern der Menschen nach dem Fall. 1. Mose 6, Vers 5. Müssen wir voran machen. 1. Mose 6, Vers 5. Und Jehova sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. So etwas? Ja. Bitte, jetzt passen wir mal auf, ob nicht beim Lesen oder Hören eines solchen Wortes in unseren Herzen was für ein Gedanke aufsteigt. Sollte Gott gesagt haben. Das sollte jetzt stimmen, nicht? Da sagt die Mutter vom neugeborenen Säugling, ja was? Ist das schuld, von bei dem schon alles böse sein, da bei dem lieblichen, reizenden Geschöpflein da, ne? Dem Unschuld. Ja, unschuldig ist es, ne? Aber, da sage ich, ja war, wie, ne? Bitte.